Das Herz aller Dinge von Bo Geertz. Kapitel 3 Am Tag des Gerichts. Teil 2 Bauernaufstand. Verschlafen und verfroren kam Martin Rangvaldsson in die Winternacht hinaus. Er hatte in der Küche des Pfarrherrn geschlafen, unmittelbar auf dem Herd in der behaglichen Ofenwärme. Jetzt ging er gähnend zum Stall hin, wo Herrn Peters Trossbuben schon gesattelt hatten. Es hatte einen Wetterumschlag gegeben. Der Wind hatte abgeflaut und es schneite. Große, weiche Flocken legten sich wie eine flordünne Decke über den Harsch. Martin, der Schreiber, setzte sich schwer im Sattel zurecht und blickte zu dem dunklen Nachthimmel hinauf. Er fühlte die Flocken kitzelnd auf sein Gesicht fallen. Rings um sich herum sah er nur einen weichen, grauen Nebel, der sich zu schwarzer Nacht vertiefte, wo immer man ihn zu durchdringen versuchte. Er ritt im Schritt durch das Tor hinaus. Am liebsten hätte er getrabt, um warm zu werden, aber er fürchtete, jemand in der Gasse umzureiten. Überall waren weich auftretende Füße im Schnee zu hören. Ein Pferd wieherte und sein eigenes antwortete. Weit hinten trug jemand eine Fackel, deren rotes Licht zwischen den tanzenden Flocken flackerte. Unten auf dem Markt war völliges Chaos. Die Landsknechte drängten sich und riefen durcheinander, ohne ihre Fahnen zu finden. Schlitten und hohe, knirschende Ochsenfuhren verstopften die Gassen ringsum. Mitten durch das Stimmengewirr hörte man den kleinen Nils Hansson, den Hauptmann des Dalekalia-Fähnleins, der in seiner singenden Mundart fluchte. Martin, der Schreiber, ritt zur Rathausseite hinüber und hielt sich abseits. Ein Fähnlein marschierte vorbei. Es waren Landsknechte, die taktfest in ordentlichen Rotten und Gliedern gingen. Eine Trommel echote zwischen den Hauswänden, aber niemand sang. Die verschneiten Bärte schimmerten wie weiße Binden und die Helme nickten schläfrig im Takt. In dem freien Raum, der hinter den Deutschen entstanden war, versammelten sich die Dalekalier mit Hakenbüchsen und Armbrüsten. Sie redeten und plauderten und machten Spottverse auf Dacke. Für viele von ihnen war es das erste Mal, dass sie auf etwas anderes als Luchs und Hase schießen sollten. Und man merkte die Spannung in der Luft. Jetzt kam der Oberst geritten. Im Feuerschein schimmerte sein Gesicht jung und verbissen. Er kam ganz bis an die Rathaustreppe heran und der kleine Nils Hansson trat zu ihm, mit einem Hermelinpelz von Schnee entlang der Oberkante seines blanken Harnisches. »Jetzt gilt es, Dacke aus dem Bett zu holen und dann oben aufzubleiben«, sagte der Oberst. »Ihr seid mir dafür verantwortlich, dass niemand unterwegs sein Zündschloss versucht oder einen Reinigungsschuss tut.« »Keine Sorge«, sagte der Hauptmann und streckte seinen untersetzten Körper. »Wenn das Dalekalia-Fähnlein zum Zuge kommt, sind Dackes Räuber keine Blaubeere mehr wert.« »Das ist gut«, lachte der Oberst. »Zeigt nun, was ihr taugt. Sitzt auf und lasst die Leute sich in Bewegung setzen. Das Fähnlein marschiert über Orlunda und Bielbo. Wegweiser warten am Zoll.« Er ritt wieder ins Gewimmel hinein. Der Hauptmann stieg zu Pferde und gab den Befehl zum sofortigen Aufbruch. »Aufbruch des Dalekalia-Fähnleins!« wurde über den ganzen Marktplatz gerufen, und das Getöse pflanzte sich in den Gassen fort. In leise stapfenden Haufen, mit langen, weichen Jägerschritten, glitten die Dalekalia vorbei. Hätten nicht die Rüstungen gerasselt und die Eisenhüte gegen die Büchsenläufe gehauen mit ihrem scharfen Stahlklang, hätten sie arbeitssuchenden Dalekaliern auf der Wanderung durch die Landschaft Bergslagen geglichen. Wieder gab es etwas besseren Bewegungsraum auf dem Platz. Ochsenfuhren und Schlitten fingen an, freizukommen. Ein Teil folgte den Dalekaliern, andere gehörten zu dem verlorenen Haufen, der sich jetzt zu sammeln begann. Etliche wussten nicht, wohin sie gehörten, und es war ein endloses Schelten zwischen den Fuhrleuten. Der Oberst war wieder mitten auf den Markt geritten. Er winkte den Schreiber zu sich heran. Martin brachte Leben in seinen halb schlafenden Schinder und lenkte zwischen die Fahrzeuge.
»Jetzt verlasse ich diese Jahrmarktsposse«, sagte der Oberst. »Die Reiterei wartet bei Stroh, und Herr Mons geht schon gegen Hof vor. Ich muss mit Ihnen um die Wette reiten. Ihr bleibt hier, Martin, und bestellt dem Leutnant, dass er sich mit dem verlorenen Haufen und dem Tross innerhalb einer Viertelstunde auf den Weg macht. Diejenigen, die dann nicht fertig sind, müssen mit ihren Butterfässern und Speckseiten nachkommen, so gut sie können. Wir können nicht warten, bis alle Hühner in Östergötland gerupft sind. Lebt wohl. Wir treffen uns bei Apuna oder Hogstad.«
Er drehte sich um und trabte davon, gefolgt von den Rüstknechten. Mit einiger Mühe bekam Martin Hindrik von Segen zu fassen, den Leutnant, der heute den verlorenen Haufen führen sollte. Auch er war ein ganz junger Mann, ein langer, grober Eisenfresser mit einem breiten, gutmütigen und kindlichen Gesicht. Die Augen waren etwas scheu. Er blinzelte gern mit ihnen und bewegte sich etwas schwerfällig. Er hatte gerade ein Knäuel von Packschlitten und halb betrunkenen Kutschern entwirrt, die in der Gasse ineinander gefahren waren, und bahnte sich jetzt einen Weg zwischen den Landsknechten, die nach ihren Bündeln suchten, ihre Dolchspitzen prüften und im Schnee stampften. Der Schreiber brachte seinen Auftrag vor, und Hindrik von Segen holte einen Trommler aus dem Gewimmel heran. Er befahl ihm, einige Wirbel zu schlagen, und nach einer Weile ging wieder der Ruf über den Markt und in den Gassen.
»Aufbruch! Aufbruch! Der verlorene Hauf! Aufbruch!«
Der Leutnant war in den Sattel gestiegen und hatte den Trommler neben sich genommen. Langsam ritt er den Weg nach Stroh hinaus und sah sich im Sattel um, um nachzuprüfen, ob der Haufe ihm folgte. Als er sah, dass die ganze Gasse voll von Streitäxten und Stahlbogen war, deren schwankende Silhouetten sich gegen die Fackeln hinten auf dem Markt abhoben, beschleunigte er die Gangart. Draußen auf dem Feld, wo der Winterweg kaum unter dem weißen Neuschnee zu sehen war, zog sich der Zug bald zu einem dünnen Strang von Fahrzeugen und Leuten auseinander. Martin, der Schreiber, ritt hinter den Schlitten mit den Weinfässern, auf die er ein Auge haben sollte. Es schneite noch immer langsam große weiße Flocken, die frei in der Luft zu schweben schienen, noch, wenn sie sich auf dem Ärmel eines Wamses zur Ruhe gelegt hatten. Man konnte nur die nächsten Gestalten vor sich als schwarze, konturlose Klumpen erspähen. Sonst war alles Schnee und Nacht. Weißer Boden, weiße Flocken, schwarzer Raum. Weiß und schwarz zu einer schmutzigen Masse ohne Grenzen und ohne Ende verfließend. Martin, der Schreiber, saß im Sattel und fühlte eine eigentümliche Spannung. Hatte er Angst? In der Morgendämmerung würden die Hakenbüchsen knallen und die Pfeile in blutigem Ernst zirren. Irgendwo, dort vor ihm im Dunkeln, lag der große Wald, wo Dacke sein Lager hatte und seine 30.000 Mann. Heute wurde vielleicht schwedische Geschichte für lange Zeit geschrieben. Wie oft hatte er nicht von den Schlachten mit den Jütländern erzählen gehört? Heute würde noch ein blutiger Grundstein zum Reichsbau gelegt werden. Er hatte keine Angst, aber dennoch saß eine wunderliche Unruhe unterm Herzen und nagte dort. Hatte er vielleicht doch Angst? Die krampfartige Spannung hatte sich in seiner Brust im gleichen Augenblick zusammengezogen, indem er hörte, dass er Herrn Peter folgen sollte. Damit hatte er ja eigentlich nie gerechnet. Den Pulverrauch aus der Entfernung zu sehen, das Knallen zu hören, während des Streites auf die Schreibstubenkiste und die Feldkassette des Obersten Acht haben und vielleicht dem Fälscher helfen, Verwundete auf der blutigen Schneidebank festzuschnallen, damit hatte er gerechnet. Aber selbst mit dem Obersten zwischen den Fähnlein reiten, das war etwas anderes. Auf den Obersten würden die Räuber mit allem schießen, was sie an Pfeilen und Lot hatten. Aber der Oberst hatte seine prächtige Rüstung. Er saß wie in einem kleinen Haus. Es war etwas anderes, in seinem roten Wams und seinem Pelz mitten im Pfeilhagel zu reiten. Vielleicht landete er selber heute auf der Schneidebank? Was würde das für ein Gefühl sein, einen Pfeil im Körper zu haben? Ging er in den Unterleib, so war man beinahe sicher verloren. Ging er in die Brust, konnte er zwischen den Rippen stecken bleiben. Ging er durch den Arm oder die Wade, landete man beim Fälscher. Das war vielleicht der unheimlichste Gedanke. Unter den Lederriemen auf dem blutigen Eichenbrett festgeschnallt zu liegen. Er meinte, die frostigen Finger des Fälschers zu fühlen, wie sie die Wundkante abtasteten. Jetzt strich er das Messer gegen die Lederhose, prüfte die Schneide gegen den Daumen und schnitt kräftig in das Fleisch. Das Pferd stolperte in der gefrorenen Wagenspur und er taumelte im Sattel nach vorn. Er richtete sich auf und nahm festeren Knieschluss. Es hatte keinen Zweck, da zu sitzen und zu schlafen. Und es war zu nichts Nütze, sich im Voraus mit Pfeilen im Körper zu quälen. Der Schlitten blieb stehen. Im Zuge war eine Stockung eingetreten. Er ritt an den Haufen vorbei und erreichte die Spitze. Der Leutnant war weiter vorn, hieß es. Die Reiterei war hinzugestoßen und der Oberst hatte die Befehlshaber zu sich gerufen. Der Dross und verlorene Haufe sollte warten, bis sie zurück waren. Weiter vorn hörte man auch wirklich ein Wiehern und das Rasseln von Rüstungen, die klirrten, wenn die Pferde den Kopf zurückwarfen. Die Reiterei war jetzt offenbar schon dicht vor ihnen. Der Schreiber fühlte sich wieder ruhiger. Sobald er mit den nüchtern alltäglichen Männern sprach, die sich in die Finger schneuzten und leise schimpfend den Schnee von der Armbrust wischten, wichen die Schreckbilder davon. Alles war wieder so natürlich. Und solange sie die Reiterei vor sich hatten, waren sie vor allen Überraschungen im Dunkel geschützt. Wieder war kurzer Hufschlag auf dem gefrorenen Boden zu hören. Der Leutnant tauchte aus dem Dunkel wieder auf, stahlblank und verschneit, und befahl den Weitermarsch. Martin, der Schreiber, kehrte zu seiner Weinfuhre zurück. Es hatte aufgehört zu schneien und wehte schwach aus Westen. Vielleicht zog sich Tauwetter zusammen. Die Nacht war sehr dunkel, der Himmel von Wolken vermauert und ringsherum sah man nur Schnee und abermals Schnee, der im Dunkel verschwand. Einige schlafende Dörfer zogen schattenhaft vorüber, von einer flaumigen Schneedecke überzogen. Nicht einmal ein Hund bellte. Sicher waren sie jetzt schon bald 2 Stunden unterwegs. Wieder war ein schlafendes Dorf unter langen, niedrigen Dächern schwach zu erkennen. Rechts vom Wege tauchte eine weiße Mauermasse aus dem Dunkel auf. Ein schwerer, festungsähnlicher Turm, zwischen verschneite Bäume eingebettet. Schweigend, verfroren, mit einem einzigen schwarzen, kleinen Fensterauge blickte er auf die endlose Kolonne herab, die vorbeizog. Martin hörte Stimmen auf dem Schlitten vor sich.
»Jetzt sind wir in Hof!«
»Das ist der halbe Weg bis Kroggeby!«
Martin Rangvaldsson ritt schweigend weiter. Hohe Bäume säumten den Weg, und die schwarzen Striche der Zweige schimmerten unter der Schneebürde hervor. Darüber stand der Nachthimmel rabenschwarz und undurchdringlich. Das schmale Fensterauge hoch oben in dem drohenden Kirchturm saß ihm im Nacken. Spähend und misstrauisch folgte es ihm in das Dunkel. Er entkam ihm nicht. Es fragte ihn nach etwas. Wenn er heute erschossen würde, wie würde das zugehen? Wenn er jetzt in einem gefrorenen Landsknechtsgrabe endete, mit einem abgebrochenen Pfeilschaft zwischen den Rippen, was würde dann kommen? Vor 20 Jahren würde er mit der Antwort nicht gezögert haben. Damals war noch sein Kinderglaube weiß und rein wie hier der Schnee von gestern auf dem Feld. Damals lag Mutter Bothilds glaubensgewisse Hand segnend auf seinem Knabenkopf. Damals würde er zur heiligen Jungfrau gebetet haben und ruhig gestorben sein. Gewiss, dass Mutter Bothild Messen lesen und Lichter vor St. Annes Bild brennen lassen würde, bis er sicher aus dem Fegefeuer geborgen war. Aber seitdem hatte er den Glauben an St. Anna wie an die heilige Gottesmutter verloren. Stattdessen sollte er jetzt an Christus allein glauben. Das hatte er von Meister Olaus gelernt. Das hatte er selber vor seinem Bruder bekannt. Aber was bedeutete das, an Christus zu glauben? Nur zu glauben? Glaubte er? Gewiss glaubte er. Seit seiner Kindheit hatte er sich jedes Mal verneigt, wenn er den heiligen Namen des Erlösers nennen hörte. Dass Jesus Gottes Sohn und der Erlöser der Welt war, dass sein Name über alle Namen im Himmel und auf Erden war, das wusste er. Also glaubte er. Wieder spürte er ein dunkles Auge, das ihm in den Nacken starrte. Aus dessen rätselhafter Tiefe stieg ein Schein auf. Ein stiller, brennender, nicht auszuhaltender Schein, von einer stillen Anklage glühend. Das Auge hatte Kurt Lange dorthin gesetzt.
»Glaubst du?«
fragte die Feuersglut im Auge.
»Glaubst du wirklich? Warum lebst du dann wie ein Zuhälter und Lästerer mitten vor Gottes allsehendem Auge? Wie kannst du schreiben, was Lüge ist? Reden, was Betrug ist? Lachen über das, was Schande ist?«
»Du bist nicht recht evangelisch.«
Jetzt sprach Kurt Langes Stimme durch den Wind.
»Du kennst ja nicht das Evangelium. Du hörst die Predigt am Sonntag, am Montag trinkst du dir einen Rausch an, zusammen mit Jürgen Organista, und schlägst dich in der Hoparegasse. Am Dienstag sagst du deiner Wirtin, dass du kein Geld hast, aber am Mittwoch hast du doch Geld genug, ein Seidentuch zu kaufen, und am Donnerstag gehst du damit zur kleinen Magd des Kürschners mit Lügen und Liebesschnack.«
Martin, der Schreiber, sprang aus dem Sattel. Seine frostigen Füße schmerzten,
als er sie auf den Boden setzte. Er musste unbedingt etwas gehen, auch um die Gedanken loszuwerden. Sie zogen jetzt auf schlechten Wegen über endlose, flache Felder. Der Schnee war hier von Hunderten von Hufen zertreten. Keiner konnte sehen, wo der ursprüngliche Weg gegangen war, und die Schlittenkufen kratzten oft gegen gefrorene Erdschollen. Der Wind hatte auf Nordwest gedreht. Oder aber sie selber waren im Begriff, sich mehr nach Osten zu ziehen. Glaubte er wirklich an Christus? Dass Christus an unserer Stadt gestorben war, das hatte er unter Meister Olaus Kanzel gelernt. Dass wir alle Sünder waren, das hatte er auch begriffen. Aber ebenso sicher würde Gott die Sünder strafen. Das stimmte nicht richtig zusammen. Aber das Wahrscheinliche war, dass er zu denen gehörte, die bestraft werden würden, sowohl für seine Flüche wie für die Schulden, die er nicht zu bezahlen gedacht hatte, und für das, was er der Kleinmagd des Kürschners angetan hatte. Er stieg wieder in den Sattel und gab dem Pferd die Sporen. Er pfiff auf Kurt Lange und auf Meister Olaus und das Auge, und alle miteinander. Wenigstens für heute. Bei Skruggeby lag Dacke im Lager. Auf dem verschneiten Felde dort vorne würde das Schicksal des Reiches entschieden werden. Hinter Dacke standen mächtige Hintermänner. Es hieß, dass er mit dem Papst wie mit dem Kaiser verhandelte. Behielt er heute das Feld, konnte König Gustav seine Krone in dem blutigen Schnee noch vor dem Abend verlieren. Aber er sollte das Feld nicht behalten. Der König hatte, wie gewöhnlich, nicht die Zeit verschlafen. Wenigstens 7 oder 8 ordentliche Fähnlein waren in dieser Nacht auf dem Marsch über Apuna, Bielbo, Skenninge und Högby. Mehr als die Hälfte waren die besten Landsknechte, die es in Deutschland zu werben gab. Das war etwas anderes als anno 21. Sie hatten einen Waldgürtel erreicht. Die Sicht war klarer geworden, man ahnte die Baumwipfel gegen den Nachthimmel. Oben auf einer Höhe zur Rechten konnte man einen Kirchturm schwach erkennen. Nach einer kleinen Weile war noch einer über den Wald hinweg schwach sichtbar. Diesmal gerade vor ihnen. Der Schreiber merkte plötzlich, dass der Horizont im Osten eine Kleinigkeit lichter geworden war. Die Kirche dort hinten, die Hockstadt sein musste, war nun völlig klar zu sehen, und die Dächer im Kirchdorf leuchteten nicht länger als weiße Schneestriche, sondern zeichneten ihre Umrisse gegen die lichtere Wolkenwand ab. Offenbar tagte es. Tiere wie Menschen schienen es zu merken und beschleunigten den Schritt. Rasselnd und ein wenig hinkend ging die Fahrt über die Äcker geradewegs auf die Dämmerung zu. Der Leutnant kam geritten und befahl größtmögliche Stille. Martin sollte aufpassen, dass alle Fahrzeuge vor dem Kirchdorf hielten, während die Landsknechte weitergingen, nachdem sie jeder einen Viertelschoppen Wein bekommen hatten. Vor der Kirche wurde es allmählich schwarz von Schlitten. Die Knechte drängten sich um die Weintonnen, und die Krüge wurden rasch geleert. Der Schreiber brauchte sie nimmer zum Schweigen zu bringen. Sie waren müde vom Marsch und schlossen aus der Sonderverpflegung, dass der Feind nicht weit weg war. So wischten sie sich den Mund mit der Hand ab, sahen nach, ob das Pulver trocken oder die Pfeile an ihrem Ort waren, und verschwanden ostwärts zwischen den grauen Häusern. Martin Rangvaldsson ging selber an der Kirche vorbei auf die flache Anhöhe hinauf
und verschaffte sich einen Überblick über das Gelände. Das schwach abfallende Schneefeld auf der anderen Seite war von Fußvolk übersät, das in losen Haufen nach Osten zog. Im Süden schmolzen die Gehölze zu einem zusammenhängenden Waldgürtel zusammen. Man war offenbar am Südrand der Ebene angelangt. Hier begann das Hollerweden. Er spähte gen Osten, um zu versuchen, irgendwelches Leben in der halben Dämmerung zu entdecken. Einige Höfe waren deutlich zwischen den Schneewehen zu sehen. Aber nichts rührte sich. Im gleichen Augenblick blitzte es in dem blauen Dunkel am Horizont dort hinten auf. Es vergingen einige Augenblicke, und dann kam der Knall. Ein rollender Büchsenknall, der in dem stillen Morgen sich wie ein Wogenschwall über die Felder ausbreitete. Noch zwei Knalle folgten, und das Echo rollte zwischen den schwarzen Hügeln dahin, aber keine Blitze waren zu sehen. Die Knechte unten auf dem Acker hatten angehalten. Dann hörte man die Stimme des Leutnants, der etwas rief, und die ganze Schar kam mit beschleunigten Schritten wieder in Bewegung. In den Höfen weit hinten im Osten war Leben und Unruhe. Man hörte heftige Rufe und ahnte schwarze Punkte, die sich im Schnee bewegten. Niemand schoss jetzt. Von den Reitern war nicht eine Spur zu sehen. Haufen von Knechten eilten im Laufschritt im Schnee vorüber. Ihr keuchender Atem roch noch auf weite Entfernung nach spanischem Wein. Der Schreiber ging zum Tross zurück. Er fühlte sich nicht mehr ängstlich, nur neugierig. Er wollte am liebsten die Verantwortung für die Schlitten abgeben und ostwärts aufs Kurgebiet zueilen, um zu sehen, wie die Schlacht sich entwickelte. Es gab wieder ein langes Warten. Martin Rangvaldsson regelte den Ausschank an die Knechte, die noch immer herzuströmten, und schickte sie weiter. Er ließ die Fuhrleute ihre Schlitten so aufstellen, dass sie nach jeder beliebigen Richtung weiterfahren konnten. Zwischendurch ging er die Kirchhofsmauer entlang und spähte nach Osten. Die Reiterei war aus den Gehölzen im Norden hervorgebrochen und besetzte offenbar Skogeby. Die Schneefelder ringsum waren von Leuten schwarz gepunktet, aber irgendwelches Schießen war nicht zu hören. Glücklicherweise kam jetzt Ture Botvidsson mit der Nachhut und setzte einen alten Rottenmeister als Aufsicht über die Schlitten ein. Martin Rangvaldsson erhielt die Erlaubnis, zu versuchen, den Obersten zu finden. Er stieg also wieder in den Sattel und trabte über das Feld gen Skogeby. Weit vor sich hörte er einige Schüsse am Waldrand. An den Äckern rings ums Skogeby hatten die zerstreuten Gruppen sich wieder in schwarze Haufen um ihre Fahnen geballt. Einige Abteilungen gingen nach Osten gegen den Waldrand, wo ein hoher und mächtiger Bergrücken die Aussicht sperrte. Einen Augenblick verschwand er in einer Senke. Als er den jenseitigen Rand erreicht hatte, sah er die ganze königliche Reiterei von Westen auf sich zukommen. Sie ritt in aufgelöster Ordnung, gemächlich im Schritt, und die Lanzen zeigten nach allen Windrichtungen. Er erkannte einen der Herren, dem er kürzlich mit einem Schreiben in Vadstena geholfen hatte. Er ritt auf ihn zu und bekam die Auskunft, das Dalekalia-Fähnlein war als erstes an den Ort gekommen. Der kleine Nils Hansson hatte sich schneidig zeigen wollen und war sofort auf die Waldräuber zugeritten. Nahezu allein. Sein blanker Harnisch hatte weithin im Halbdunkel geleuchtet. Jemand gab Feuer, und dann war das ganze Spiel verdorben. Die Waldräuber waren auf die Berghöhe nach Möllebi zu hinaufgeflohen, ohne auch nur ein Huhn hinter sich zurückzulassen. Jetzt hatte der Oberst einen Plan entworfen um sie in die Zange zu nehmen. Er selbst mit dem Fußvolk wollte sie in den Wald jagen. Die Reiterei, die zwischen den Bäumen nicht zu gebrauchen war, sollte auf der Wiesenseite nach Osten folgen und sich zu dem Schwarzfluss hinziehen. Dort sollten sie im Tal warten, bis die Waldräuber anfingen, aus ihren Verstecken herauszuflitzen. Dann sollten sie sie auf ihre Lanzen spießen oder in den Fluss jagen. Martin Rangvaldsson dankte und ritt leise pfeifend weiter. Das entwickelte sich doch zu einem großen Tag. Konnte der Oberst den Plan durchführen, würde der Krieg vor dem Abend zu Ende sein. Das Schießen hatte jetzt oben auf der Höhe immer mehr zugenommen. Die ersten Fähnlein waren schon in den Wald hineingelangt und offensichtlich waren sie auf Widerstand gestoßen. Je näher er ans Kruggeby kam, desto heftiger wurde das Schießen dort hinten. Schräg über das Feld kam jetzt der ganze verlorene Haufe zur Unterstützung. Er überholte ihn und trabte mitten durch die Schar. Im Vorbeireiten winkte er fröhlich dem Leutnant zu. Sie waren jetzt genau südlich von Skogeby und sahen deutlich die Berghöhe vor sich, wo schwarzer Pulverrauch zwischen den weißen Tannen auftauchte. Wo sich der Oberst befand, konnte niemand angeben. Merkwürdigerweise hatten mehrere Fähnlein auf der Ebene östlich des Dorfes Halt gemacht und schienen nicht vom Fleck zu kommen. Zunächst standen zwei angeworbene Fähnlein, dann kam ein schwedisches und dann wieder ein oder zwei mit Landsknechten. Vor dem am nächsten befindlichen standen Reichsrat Johann Thoresson und einige andere Herren und beratschlagten mit dem Befehlshaber. Martin lenkte das Pferd in der Richtung, um näheren Bescheid zu erhalten, wo sich der Oberst befand. Schon auf weite Entfernung hörte er, wie einer von den Deutschen, Bernd Ochse hieß er, mit den schwedischen Herren schalt. Er stand breitspurig im Schnee, beide Hände in den Hosentaschen. Die Unterlippe schob sich vor, blank und rot, während er sprach. Er war sehr empört.
»Es fällt uns nicht ein, mit diesen Landsknechten in den Wald zu gehen«, sagte er. »Will der schwedische König ehrliche Kriegsleute haben, muss er einen ehrlichen Krieg bieten. Im Walde herumlaufen und von Waldräubern in den Rücken geschossen werden, dafür sind mir meine Männer zu gut. 22 Mann habe ich an einem Tag verloren, als wir von Frojerum durch den Wald dort hinten gehen sollten. Schickt sie man zu uns heraus, die Schweinehunde, dann legen wir sie um. Aber hier schlagen wir uns, nicht drüben.«
Er wies auf den Wald und seine Kameraden stimmten ein. Ehrliche Kriegsleute wären sie. Und ehrlich wollten sie ihren Dienst tun, wenn sie nur einen ordentlichen Platz bekämen, um sich zu schlagen. Aber sie gedächten nicht noch einmal, ihre guten Hellebarden zwischen die schwedischen Tannen zu stecken. Die schwedischen Herren zuckten mit den Achseln. Die Deutschen waren waldscheu. Das hatte man schon voriges Jahr bei Växjö gemerkt. Sie wollten freies Feld rings um sich haben, keine Bäume. Einige von den jüngeren Herren versuchten zu sagen, dass es doch befohlen sei vom Obersten, dass sie Dackes Leute durch den Wald den Reitern in die Arme treiben sollten. Sie seien einfach schuldig zu gehorchen. Da lachte Johann Thoresson sein breites Lachen und sagte,
»Dem kleinen Per Brahe gehorchen? Hoho, zu dem Jungen habe ich Gewatter gestanden und ihm den Hintern vollgehauen, noch ehe er mir bis zum Ellenbogen reichte. Den kann ich wohl noch einmal züchtigen, wenn er zu trotzig wird. Er sollte mehr Lebensart haben und sich nicht ins Handgemenge im Wald begeben. Für so etwas ist er zu gut.«
»Ist der Oberst im Wald?« fragte der Schreiber bestürzt. Er hatte die ganze Zeit geglaubt, dass er weiter hinten zwischen den Fähnlein war.
Er ging mit den Dalekaliern dort hinten bei der Scheune vor mehr als einer halben Stunde hinein. Aber lass das Pferd hier, wenn du ihm zu folgen gedenkst.
Der Schreiber hörte nicht darauf, sondern trabte zu dem Waldsaum hinauf. Der Oberst musste erfahren, dass die Fähnlein ihn im Stiche ließen. Sonst konnte ja heute ein Unglück geschehen. Das Schießen, das zuvor ungefähr gleichkräftig längs der ganzen Berghöhe zu hören war, wurde jetzt im Norden matter. Dort ging ein Fähnlein vom Waldrand in Unordnung zurück. Die Männer führten einige Verwundete mit sich. Der Schreiber ritt schräg über das Feld zur Rechten, um den bezeichneten Heuschober zu erreichen, wo tatsächlich ein Weg in den Wald führte. Der verlorene Haufe hatte offensichtlich diesen Weg genommen. Die letzten Gruppen verschwanden oben zwischen den Bäumen. Sie hielten Kurs gerade auf den Kampflärm, der jetzt eben hier unten am Südteil des Berges am heftigsten war. Weiter hinauf zur Linken, wo ein anderer Weg in den Wald hineinging, war es wieder unruhig geworden. Man hörte Rufe und Geschrei und den Klang von Waffen, die im Handgemenge gekreuzt wurden. Der eine und andere Büchsenschuss krachte unmittelbar am Waldrand. Dazwischen war das klare, harte Sirren von Armbrüsten zu hören. Ständig fiel der Schnee in großen Klumpen aus den Tannen herunter. Ein einzelnes Lot flog pfeifend auf den Acker hinaus und schlug dumpf in den gefrorenen Boden. Plötzlich waren einige Gestalten zwischen den verschneiten Bäumen zu sehen. Dann wieder ein paar, und nach einer kurzen Weile wimmelte ein ungeordneter Haufen auf dem Acker umher. Der Schreiber warf sein Pferd herum und ritt ihnen entgegen. Sie riefen, dass er sich davonmachen und retten solle. Dacke sei hinter ihnen. Er ritt mitten in den Haufen hinein, in dem offenbar jede Führung verloren gegangen war. Aus ihrer verwirrten Erzählung ging hervor, dass sie einen anderen Weg als der Oberst gegangen waren, aber im Walde wieder aufeinander gestoßen waren und nun nicht zu schießen gewagt hatten, aus Furcht, die Leute des Obersten zu treffen. Da hatten die Waldräuber die Gelegenheit genutzt und sie mit Pfeilen überschüttet, bis niemand es länger aushalten konnte. Der Hauptmann war durch den Hals geschossen worden, gerade gegen einen Baum, so dass er da gehangen habe wie ein Auerhahn an der Wand. Und unsäglich viele Leute waren gefallen. Der Kampf war hoffnungslos von Anfang an, da die Räuber die ganze Zeit höher oben im Wald standen und weiter und sicherer schießen konnten. Atemlos strömten sie weiter über den Acker. Das ganze Feld war wiederum übersät von dahin stolpernden Gestalten. Martin, der Schreiber, bedachte sich einen Augenblick. Dann ließ er sie laufen. Brach Dacke hier heraus, würden die Fähnlein ihn dennoch auffangen. Es war wichtiger, dass der Oberst Nachricht bekam, bevor die Waldräuber alle ihre Leute auf ihn warfen. Also wandte er sich wieder nach rechts und ritt den Wald entlang, so rasch das Pferd zu traben vermochte. Er erreichte den Heuschober und folgte dem Weg weiter hinauf. Das Schießen ging oben am Hang mit unverminderter Stärke weiter. Es schien sich immer höher den Berg hinaufzuziehen. Es dauerte nicht lange, bis er einige dunkle Blutstropfen auf dem Wege sah. Ringsherum waren die Schneewehen von Hunderten von Füßen niedergetreten. Der Schnee war von den Zweigen geschlagen. Abgeschabtes Moos und abgebrochene Zweige lagen zwischen den Fußspuren verstreut. Das Pferd keuchte in der steilen Steigung und stolperte zwischen den Steinen. Martin stieg aus dem Sattel, nahm den Zügel in die Hand und ging weiter. Der Schnee war tief und fing an, glatt zu werden.
Es war nahezu Tauwetter. Der Weg führte ununterbrochen aufwärts. Der Reiter blieb stehen und trocknete den Schweiß von der Stirn. Einen Augenblick blickte er nach der Sonne. Der Tag war grau in grau und völlig ohne Schatten. Die Uhr konnte wohl zwischen 9 und 10 sein. Vor ihm ging das Schießen unvermindert weiter. Er setzte seinen Weg fort.